Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, 1. März, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages, Folge 195, die erste Folge des neuen Monats. Ich bin Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Und ich bin immer noch Malte Asmus und ihr seid wieder mit dabei bei Stand jetzt.
Ja, denn wir haben auch heute wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Zum Beispiel, hast du Schalke am Fuß?
Interessenvertreter Athleten Deutschland planen eine unabhängige Anlaufstelle für Gewalt- und Missbrauchsopfer im Sport.
Und wir haben Sensationsgold und Silber am Wochenende zu feiern. Unser Skisprung-Experte, der zieht eine Zwischenbilanz der WM-Ergebnisse der deutschen Skispringer. Und wir haben natürlich auch die O-Töne der Mixteam-Mannschaft.
Außerdem gibt es wieder unsere Dreierkette mit Gewinnern und Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights. Unter anderem geht es um kostspieligen Schabernack mit der olympischen Fahne.
Ja, da könnt ihr euch mal drauf freuen. Du könnt schon mal rätseln, worum es da vielleicht gehen könnte. Wir haben aber vorher natürlich auch noch eine Frage des Tages für euch. Nämlich heute, die sollten berühmte Sportler ihre Bekanntheit, ihre Popularität nutzen, um sich politisch zu engagieren, auf soziale Missstände zum Beispiel aufmerksam zu machen oder ein Sprachrohr für die Unterdrückten zu sein.
Zlatan Ibrahimovic meinte bei Discovery Plus kürzlich nein und kritisiert damit direkt den extrem engagierten US-Basketballstar LeBron James, der selbstverständlich darauf schnell antwortete. Und diese beiden Standpunkte bringen wir jetzt mal in je ungefähr 40 Sekunden Zugehör.
Ja, zunächst mal Zlatan.
I don't like when people some kind of status and they go in and they do politics at the same time what they're doing. I mean, do what you're good at. Do the category you do. I play football because I'm the best in playing football. I don't do politics. If I would be a politician, I would do politics. That is the first mistake people do when they become famous and they come in a certain status. Stay out of it. Just do what you're best at, because it doesn't look good.
Das sagt Zlatan und LeBron, der sich ja sehr engagiert, sagt das hier.
I preach about my people and I preach about equality, social injustice, racism, systematic voter suppression, things that go on in our community, and I'm their voice. I'm their voice, and I use my platform to continue to shed light on everything that may be going on, not only in my community but around the this country and around the world. So there's no reason, I won't say no reason, but there's no way I will ever just stick to sports, because I understand how powerful my voice is. I speak from a very educated mind. I'm kind of the wrong guy to actually go at, because I do my homework.
Er hat seine Hausaufgaben gemacht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da Team LeBron, verstehe überhaupt nicht, was Zlatan da von sich gibt. Klar gibt es Dinge, bei denen ein Sportler jetzt nicht unbedingt Experte ist und sich vielleicht so ein Statement auch mal klemmen sollte, wie kürzlich ja Hansi Flick das auch merken musste. Aber wenn es um klare Positionen zu Themen wie Fremdenhass, Meinungsfreiheit, Polizeigewalt oder ähnliches geht, wo es eigentlich auch vielleicht gar keine zwei Meinungen gibt, dann ist es aus meiner Sicht schon die Pflicht eines jeden Promis, seine Popularität auch in den Dienst der Gerechtigkeit zu stellen, auf Missstände wirklich aufmerksam zu machen, zumal Zlatan, deshalb verstehe ich es auch erst recht nicht, als Kind in Schweden ja auch schon mit Fremdenfeindlichkeit zu tun gehabt hatte, Zurückweisung wegen seiner Wurzeln dann auch erlebt hat, und deshalb kann ich es erst recht nicht verstehen, was er da jetzt so erzählt. Was sagst du?
Wir müssen ja nicht zwingend unterschiedlicher Meinung sein, beleuchten ja aber immer von unterschiedlichen Aspekten unsere Themen, und ich stimme dir voll und ganz zu. Auch ich teile Zlatans Aussage absolut nicht. Er ist ein großartiger Sportler, aber er ist eben auch ein Großmaul und nimmt sich extrem wichtig. Ich bin mir nie so sicher, ob er das so meint oder ob er das so spielt, aber seine Worte haben häufig Gewicht irgendwie. Er denkt jetzt auch, aber das klappt nicht, denn das Thema ist zu groß. Wer denkt, man könne im Zeitalter von sozialen Medien und den damit verbundenen Missbrauch Gebrauch derer einfach so weitermachen und nichts sagen, weil man denkt, es könnte für einen ja vielleicht schaden, der hat die Zeichen der Zeit einfach nicht erkannt. Aber es muss eben auch Sinn und Verstand machen. Und damit schöne Grüße an Thomas Berthold, an Jens Lehmann und allen voran Weitspringerin Wester und ihren Freund Basketballer Saibu oder der NBA-Profi Zuma hat Desinfektionsmittel als Geldmacherei bezeichnet. Manchmal kommt eben auch Dummzeug dabei heraus, wenn sich Menschen, die populär sind, die bekannt sind, die eine Verbreitung haben, wenn die sich äußern, aber sich gegen Fremdenhass, Rassismus, Unterdrückung und für Gleichberechtigung einzusetzen, muss meiner Ansicht nach immer Gehör finden und da kann sich Zlatan dann auch mal eine Scheibe dran abschneiden.
Definitiv. Was denkt ihr denn? Wie positioniert ihr euch in dieser Frage? Schickt uns gerne WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an unsere Nummer, an die 0331 298 5028. Und ganz wichtig, sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten und beginnt eure Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und natürlich eurem Namen. Dann können wir euch auch korrekt zitieren und die Nachricht auch zuordnen.
Stand jetzt aktuell.
Ach, man hätte so einen schönen kreativen Rückblick auf den Bundesligaspieltag machen können. Spieltag 23, was mit Verschwörungstheorien zum Beispiel? Denn 23, das ist ja die Nummer der Illuminaten. Und Yusuf Paulsen erzielte gegen Gladbach ein Tor, das es gar nicht hätte geben dürfen. XG-Wert 2,4%. Nur Zufall?
Oder wir hätten noch mysteriöser werden können, richtig die Mystery-Schiene fahren können. Zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt, Trainer Adi Hütter nämlich, der hörte plötzlich auf dem Platz in Bremen merkwürdige Stimmen, wohlgemerkt bei einem Geisterspiel. Komisch.
Wenn ich dann höre, was da reingeschrien wird, über 30 Minuten lang auch oben auf der Tribüne, das geht ja nicht nur mir. Ich habe schon mit vielen Trainerkollegen gesprochen und die sagen, in Bremen ist wirklich Wahnsinn.
Verhextes Bremen oder was? Naja, auf jeden Fall wurde Frankfurt ja in Bremen bei der Niederlage auch das Opfer des Bayern-Fluchs. Wie alle, die es wagen, den großen FCB zu schlagen.
Ja, ach ja.
Oder Kuhn Castells, der mit Wolfsburg nun schon seit 666 Spielminuten ohne Gegentor ist. Das ist doch teuflisch.
Ja, das alles hätte man so schön thematisieren können. Aber worüber müssen wir reden? Schalke. Erst gab es eine angebliche Spielerrevolte gegen Trainer Groß, dann verlor die Mannschaft 1:5 in Stuttgart und gestern wurden dann Groß, Assistenztrainer Wittmeier sowie der Sportvorstand Jochen Schneider, Teammanager Sascha Rieter und auch Athletiktrainer Werner Leuthardt entlassen.
Puh. Ja, Großreine machen. Sicherlich insgesamt nicht falsch, aber irgendwie entweder man macht das schon ein bisschen früher, dann hat es vielleicht auch noch einen Effekt oder ja, man wartet eh bis zum Saisonende. Man ist eh schon abgestiegen, aber was ist denn da los?
Also eine Chance haben sie nicht mehr. Das ist, also das muss man sich leider so klar machen, auch am 23. Spieltag, wenn wir uns auch den Kick gegen Stuttgart angucken. Ich meine, Stuttgart ist nicht Dortmund, ist nicht Bayern oder Leipzig oder sonst irgendjemand, sondern Stuttgart sind gut in die Saison gestartet, spielen eine gute Saison, aber 1:5 da verlieren, ist echt eine bittere Angelegenheit. Aber man hat auch die Spieler gesehen, die haben sich, während die Ballwechsel liefen, umgedreht, sind gar nicht mehr hinterhergegangen. Die haben sich abschlachten lassen. Mehr Körpersprache, Anti-Schalke kann man überhaupt nicht sein. Das ist das, was schlimm ist. Und da haben sie wirklich gegen den Trainer und das komplette Team gespielt. Ich habe noch nie gesehen, wie sowas ausschaut, wenn man gegen einen Trainer, wenn man das überhaupt kann, spielen kann. Aber sie haben es gezeigt. Das war schockierend.
Aber wie bescheuert sind Spieler, die gegen den Trainer spielen? Die spielen doch auch dann irgendwie gegen sich selbst. Die verdatteln ihre Siegprämie, die verdatteln vielleicht die Zukunft, bei einem Erstligisten zu spielen. Also da muss man sich doch auch bei der Mannschaft mal fragen, sind die charakterlich eigentlich alle auf Höhe? Sind das eigentlich wirklich, ja, Menschen, mit denen man so eine Saison gehen sollte, mit denen man dann vielleicht auch weitergehen sollte, weil die spielen ja auch um ihren Arbeitsplatz. Und ja, mit so einer Truppe wirst du aus der zweiten Liga nicht rauskommen.
Unfassbar. Es tut mir wirklich leid, was dort passiert. Wenn man einmal dieses ganze Umfeld sich dort mal angeschaut hat und sieht, dass das wirklich alles eigentlich redlich, ordentlich ist, dass die Fans, mal von diesen paar Chaoten, die das Stadion stürmen wollten, abgesehen, dass das wirklich Leidenschaft ist, dass das Lebenselixier ist, dass das Malochertum par excellence ist, im besten Sinne möchte ich sagen. dann tut mir das in der Seele weh und ich kann nicht, also wenn du warst sicherlich auch schon mal in der Arena auf Schalke, wenn man den Kabinengang runtergeht in Richtung Feld, läufst du einen Schacht runter, also einen Bergwerksschacht. Und dieses Bild ist für mich jetzt im Moment gerade das Symbol. Sie gehen runter in eine Grube. Sie haben sich eine Grube geschaufelt und da gehen die hin. Und es wird ihnen, wenn das so weitergeht, auch in der zweiten Liga nicht wohl ergehen. Die müssen so viel auf Schalke umstellen, es ist unfassbar.
Man könnte jetzt auch sagen, die Zechen sind ja auch mittlerweile dicht, die holt da keiner wieder raus. Die bleiben da möglicherweise dann erstmal auch lange unten, denn mit der Mannschaft wirst du nichts kriegen und die haben ein tieferes Problem als ein Trainerproblem. Ich meine, wenn du 5 Trainer in einer Saison hast, da kann irgendwas nicht stimmen. Das können ja nicht immer die komplett falschen Trainer sein. Und Manuel Baum, der hat ja auch schon mal versucht, der vorvorletzte Trainer, glaube ich, bin mit dem Zählen schon nicht mehr richtig mitgekommen, aber er hat ja versucht, einen Wertekanon da in der Mannschaft zu implementieren. Das scheint ja hervorragend geklappt zu haben, obwohl die Revoluzzer sind ja wohl die 3 Neuzugänge. Also Hüntelaar, Mustafi und Kolasinac, die dann offensichtlich hinter dem Rücken des Trainers da gearbeitet haben und ihn irgendwo angeschwärzt haben. Beim Sportdirektor, der jetzt auch, oder Sportchef, der jetzt auch gefeuert wurde, oder vielleicht sogar noch höher. Also irgendwo fragst du dich doch
vorstellen. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn das genau die 3 sind. Genau die 3. Also jemand, der ausgeliehen ist, also ein Hüntelaar, der jetzt kommt und sich da breit macht, sportlich noch nichts gerissen hat, dann hast du einen Mustafi, Entschuldigung, was hat der denn bitte für einen Ruf zu verlieren? Der Mann war Nationalspieler und eine Vorbildfunktion, das ist eigentlich einer, der dieses Team zusammenhalten muss und der kann doch dann nicht, ich meine, es kommt doch heutzutage alles raus, der kann doch, er demontiert damit nicht nur den Trainer oder nicht nur den Sportvorstand Schneider, sondern er demoliert und demontiert diesen Verein. Wie kurzsichtig ist das denn alles?
Der Mann ist Weltmeister, genauso wie Hüntelaar, ein bekannter Name. Der muss doch auch die, Entschuldigung, Eier in der Hose haben, dann auch zu groß zu gehen und sagen, Trainer, mir passt da irgendwas nicht, da kann man doch drüber sprechen. Hat Groß ja auch selber gesagt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, mir passt dein Gesicht nicht, okay, kein mit Leben.
Ja gut, er hat jetzt kein super schönes, aber jetzt haben sie es ja auch weg. Eben. Also ich meine, aber sicherlich, und dann kann noch so viel gesagt werden, er spricht uns in der falschen Sprache an, er kennt unseren Namen nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, da wird auch viel dazu interpretiert, damit man ihn dann im Zweifelsfalle auch wirklich schädigen kann. Aber was da sich gerade abspielt, das hat mit Sport nichts mehr zu tun. Also wenn man es könnte, würde ich sagen, komm, zieh die Mannschaft raus. Also ja, und stampft das Ding mal ein.
Nicht, klar. Aber muss ja auch noch ein Trainer kommen, neuer. Wer soll das machen? Ja, ich weiß, ich kenne einen. Ich weiß, wer das machen könnte. Der hat sich auch schon angeboten. Nein, Peter Neururer, der hat sich auch schon wieder aufgedrängt. Der hat auch gesagt, ich helfe, ganz egal, was ihr braucht, ich mach's. Der würde, glaube ich, sogar für Ummel da die Mannschaft trainieren. Und ich glaube, der würde vielleicht sogar noch Erfolg haben. Ja, auf jeden Fall sollten sie ihn das doch endlich mal machen lassen. Der buhlt, seit er da rausgeflogen ist, Anfang der 90er, darum, dass er wieder hin darf. Lasst ihn doch endlich. Er kann doch jetzt auch nichts mehr kaputt machen. Noch tiefer geht's doch nicht.
Ja, das hast du völlig recht. Im Moment kann er wirklich nichts kaputt machen und ich bin wirklich entsetzt. Also dieser Spieltag, der war schon wirklich, der war ein Massaker. Ja, das war furchtbar. Und ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Also vielleicht sind sie, wenn ja jetzt die Leistungsträger das geschafft haben, was sie wollten, sie haben natürlich auch ein paar mehr gekillt, außer nur den Trainer. Und jetzt ist es ein totales Vakuum in diesem Verein. Wenn die es jetzt irgendwie schaffen, dass sie vielleicht ja doch mal wieder auf dem Platz sich vielleicht als Team, aber ich glaube nicht, dass sie sich als Team sehen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Sie können ja leistungsschwach sein, aber man kann über den Kampf kann man es vielleicht noch erreichen. Hab nur nicht das Gefühl, dass die ein Team sind.
Das, glaube ich, ist auch das wirklich größte Problem. Das würde vielleicht Peter Neururer hinkriegen. Aber mal gucken, wen sie sich dann jetzt angeln, wer es machen darf. Peter Knebels, aktuell übrigens der interimsstarke Mann, der hat einen ziemlichen Rucksack zu tragen. Was er mit Rucksäcken macht, das wissen wir aus Hamburg. Und Schalke ist ja aktuell sowieso mehr HSV, als Schalke wahrscheinlich je sein wollte.
Stand jetzt aktuell.
Das Thema Gewalt und Missbrauch im Sport ist ja aktueller denn je. Die schweren Vorwürfe zum Beispiel gegen die Turntrainerin Frese in Cottbus oder die noch schwereren gegen den langjährigen Schwimmbundestrainer Stefan Lurz, die machen sprachlos und werfen Fragen auf. Fragen, die die Interessenvertretung Athleten Deutschland eine neue Herangehensweise an das Thema Missbrauch im Sport fordern lässt. Im Exklusivinterview mit unserem Partner, mit dem Sportinformationsdienst SID, da hat Maximilian Klein von Athleten Deutschland Stellung zu den Missbrauchsfällen im Sport bezogen und gesagt:
Ja, es sind wirklich viele Fälle nochmal ans Licht gekommen, auch in unterschiedlichen Sportarten. Und solche Fälle sind für uns leider nicht überraschend, machen uns aber jedes Mal traurig und wirklich auch sehr wütend.
Aber warum ist der Sport so anfällig? Warum ist es auch offenbar so schwierig, gegen Gewalt und Missbrauch im Sport vorzugehen?
Naja, es gibt einige strukturelle und auch kulturelle Merkmale des Sports, zum Beispiel die familiäre Nähe, große Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Athleten und Funktionären und Trainern, aber auch Beziehungsgeflechte und Interessenkonflikte, und all die verhindern eben im Zweifel auch eine unabhängige und effektive Bekämpfung von Gewalt und Missbrauch im Sport.
Und deshalb wünschen sich die Athleten Deutschland mehr Engagement gegen Gewalt und Missbrauch im Sport. Und sie haben als Interessenvertretung kürzlich ein Impulspapier veröffentlicht. Ein Konzept, das unter anderem eine unabhängige und dem Sport übergeordnete Instanz vorsieht, die Präventionsarbeit leistet, bei akuten Fällen eingreift und dann auch die Aufarbeitung begleiten kann. Wie soll das genau aussehen?
Also das Zentrum soll zuvorderst eine unabhängige, vertrauens- und glaubwürdige Anlaufstelle sein für Betroffene, für Beteiligte, also umstehende Beteiligte, aber eben auch eine helfende Hand sein für Vereine und Verbände, die zwar sehr engagiert sind, aber teilweise auch überfordert sind.
Ganz wichtig dabei, und das betonen die Athleten Deutschland, diese Instanz muss unabhängig vom Sport sein. Warum, Maximilian Klein?
Wir haben im Austausch mit Betroffenen und auch mit der Wissenschaft festgestellt, dass eben viele kein Vertrauen in die vom Sport benannten Stellen setzen. Und wir haben auch dann festgestellt, dass der Sport den Kampf gegen Gewalt und Missbrauch eben nicht alleine führen sollte und auch nicht alleine führen kann. Es braucht so eine Art Gewaltenteilung, denn der Sport kann sich nicht immer selbst beaufsichtigen. Es gibt eben einige Aufgabenbereiche, die müssen eben zwingend unabhängig erledigt werden.
Auch das ist ein Learning aus vielen Gesprächen mit Kollegen im Ausland.
Genau, wir haben wirklich einen guten Austausch geführt mit Athletenvertretungen aus aller Welt, zum Beispiel in Amerika, in Kanada, aber auch Großbritannien. Und da haben wir eben gemerkt, was Erfolge im Ausland sind, aber was auch kritisch im Ausland gesehen wird, zum Beispiel das Thema Unabhängigkeit. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass diese Diskussionen auf der ganzen Welt geführt werden, in Europa, in Nordamerika, aber eben auch in Japan zum Beispiel.
Allerdings steht Athleten Deutschland bei der Schaffung solcher vergleichbarer Strukturen noch ganz am Anfang, macht Klein deutlich.
Genau, wir haben jetzt erstmal mit unserem Impulspapier einen ersten Aufschlag gemacht. Wir wollen wirklich einen ergebnisoffenen und auch jetzt strukturierten Dialog mit allen Betroffenen führen. Es ist jetzt notwendig, dass wir eine Machbarkeitsstudie durchführen und eben im Dialog mit allen herausfinden, wie ein solches Zentrum realisiert werden könnte.
Und da kommt neben dem Sport, der die Vorschläge bereits prüft, auch die Politik ins Spiel. Und die Athleten Deutschland, die haben da bereits eine wichtige Hürde nehmen können. Sie dürfen nämlich ihre Idee im Sportausschuss im Bundestag präsentieren. Das ist ein ganz wichtiger Schritt und vor allem zeigt das auch so klein, dass alle verstanden haben, wie wichtig es ist, dieses Thema anzugehen und vor allem gemeinsam anzugehen.
Genau, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass beim Kampf gegen Gewalt und Missbrauch müssen alle an einem Strang ziehen. Und das bedeutet vor allem, dass der Sport da mit dabei ist. Es ist schließlich auch die Fürsorgepflicht des Sportes, vor Gewalt und Missbrauch zu schützen. Seit diesem Hearing gibt es wirklich so eine Art Aufbruchsstimmung. Und wir haben jetzt in kürzester Zeit dieses Impulspapier veröffentlichen können. Und einige Wochen später sind wir bereits in den Sportausschuss eingeladen. Also man sieht wirklich, dass viele Akteure sich für dieses Thema jetzt auch interessieren und da wirklich auch tätig werden müssen. Und ich glaube, das müssen wir auch, weil man eben sieht, dass diese Fälle, die aktuell öffentlich werden, wirklich nur die Spitze des Eisbergs sind und wir sollten da wirklich auch ein Zeichen setzen und handeln.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir sagen es euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Bei der nordischen Ski-WM, da gab es ja mehrere Tops des Tages. Den einen würdigen wir gleich noch ganz ausführlich. Und der andere, ja gut, der ist die deutsche Staffel der nordisch Kombinierten. Denn die ließ sich bei der Heim-WM in Oberstdorf auch nicht von einem kleinen Einbruch ihres Startläufers, des Debütanten Terence Weber, aus dem Konzept bringen. Fabian Riesle, Erik Frenzel und Schlussläufer Vincent Geiger, die holten die Kohlen aus dem Feuer und am Ende Silber. Nur die Norweger waren besser, aber die liefen quasi auch in einer anderen Dimension, sagte Schlussläufer Geiger.
Die Norweger haben einfach einen Sahnetag gehabt heute und den hätten wir halt braucht, dass wir da wirklich Gold gewinnen können. Und ich denke, wir haben alle wirklich eine gute Leistung abgerufen und deswegen sind wir super happy mit der Silbermedaille.
Jetzt kommen wir zu einem Team, das absolut keinen Sahnetag hatte. Flop des Tages sind die deutschen Hockeyherren. die haben eine richtige Abreibung vom Rekord-Olympiasieger Indien bekommen. 1:6 Niederlage im Olympiatest. Wir müssen jetzt mit Lichtgeschwindigkeit an der spielerischen Entwicklung arbeiten, sagte der Bundestrainer. Und mal ehrfurchtsvoll zu den Frauen gucken. Die haben nämlich Indien zweimal geschlagen.
Geburtstagskind des Tages.
Jetzt wird wieder gratuliert. Happy Birthday allen natürlich, die heute Geburtstag haben. Und wir haben uns stellvertretend wieder ein paar besonders sportliche Geburtstagskinder rausgepickt, die wir feiern.
78 Jahre wird heute Wolfgang Scheidel, ehemaliger DDR-Rennrodler, 1972 bei Olympia in Sapporo, die Goldmedaille. Das war sein größter Erfolg, den hat er sich errodelt.
Und 68 wird heute Rolf Danneberg, deutscher Leichtathlet, Diskuswerfer, 1984 Olympiasieger, 1988 hat er Bronze gewonnen. War ein etwas eigenwilliger Typ, ist er wahrscheinlich immer noch. Und er hatte vor allen Dingen auch immer einen sehr markanten Look. Grauer Wuschelkopf und immer eine Hornbrille mit getönten Gläsern auf der Nase.
Jetzt haben wir einen Rundengeburtstag. 50 wird heute Taylor Hamilton, erfolgreicher US-Radsportler, Edelhelfer von Lance Armstrong und der einzige US-Amerikaner, der Stand jetzt eines der 5 Monumente des Radsports gewinnen konnte, nämlich Lüttich-Bastogne-Lüttich. Das war 2003, da war er erfolgreich, aber wahrscheinlich war er auch da gedopt, war einer der späteren Kronzeugen dann auch gegen Lance Armstrong.
Und natürlich diesen dreien und allen anderen sportlichen Geburtstagskindern des Tages auch nochmal Happy Birthday und nicht nur den sportlichen natürlich.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles sportlich am 1. März? Das erzählen wir euch jetzt.
Heute vor 72 Jahren, da beendete der ehemalige Schwergewichtsweltmeister Joe Louis seine Boxkarriere. 25 Mal hatte er seine Titel verteidigen können, ehe er sich nach insgesamt 66 Siegen, 52 davon durch K.O. und gerade mal 3 Niederlagen aus dem Boxring verabschiedete.
Heute vor 68 Jahren gewann die Amerikanerin Babe Zaharias die Sarasota Women Open im Golf. Mit 7 Schlägen Vorsprung, aber unter kontroversen Umständen muss man sagen, auf der Runde war eine Golfregel zu ihren Gunsten ausgelegt worden. Das passte ihrer Spielpartnerin Louise Sachs nicht und sie verweigerte, die Scorekarte zu unterzeichnen.
Sie hat wahrscheinlich gesagt, that sucks.
Okay. Zu Recht.
Kontrovers wurde es auch heute vor 56 Jahren. Da sperrten nämlich die Oberen des australischen Schwimmverbandes ausgerechnet ihre Top-Schwimmerin Dawn Fraser für 10 Jahre. Sie hatte bei den Olympischen Spielen in Tokio, nämlich im Überschwang nach ihrer 3. insgesamt Goldmedaille, eine vor dem Kaiserpalast angebrachte Olympiaflagge geklaut und als Andenken mitgenommen. Kurios war, dass sie bestraft wurde mit 10 Jahren Pause und ihre beteiligten Teamkollegen deutlich mildere Strafen kamen. Irgendwie Geschmäckle das Ganze.
Heute vor exakt 30 Jahren, da durchbrach Pat Day als 6. Jockey der Reitsportgeschichte die, Achtung, 100 Millionen Dollar Preisgeld Schallmauer.
Boah, man hätte reiten lernen sollen. Das wäre einträchtig gewesen. Und noch eine Schallmauer haben wir. Heute vor 25 Jahren feierte Atlanta Hawks Coach Lenny Wilkins seinen 1000. Karrieresieg in der NBA.
Analyse.
Das deutsche Skisprung-Mixteam hat gestern den WM-Titel gewonnen. In Oberstdorf siegten Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Anna Ruprecht und Karl Geiger. Und sie strahlten am Ende über alle Backen. Und die gesamte Expertenschar, die war bass erstaunt. Denn auch unser Skisprung-Experte vom Flugshow-Podcast, Gernot Kliemann, hätte diesen Sieg sicherlich nicht erwartet gehabt, oder?
Ja, unglaublich, dass das DSV-Team im Mixed-Wettbewerb die Goldmedaille holt in Oberstdorf. Das hätte wirklich niemand gedacht vor dem Wettkampf. Katharina Althaus, sie hat vielleicht im ersten Durchgang ihren besten Sprung überhaupt in diesem Winter gezeigt, hat den Grundstein gelegt für diese Goldmedaille und am Ende des Tages muss man sagen, diese Goldmedaille ist hochverdient, auch deswegen, weil die Slowenen, die Norweger nicht so stark waren, wie man sie erwartet hätte im Kampf um die Goldmedaille. Die Slowenen gingen ja am Ende auch leer aus, aber diese Goldmedaille ist für die DSV Adler hochverdient. Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Karl Geiger und auch Anna Ruprecht haben sich das wirklich verdient, da ganz oben zu stehen. Ja, und jetzt kann man sagen, man hat zum 4. Mal in Folge bei nordischen Skiweltmeisterschaften im Mixed-Wettbewerb Gold geholt. Diesen Weltmeistertitel haben sie sich wirklich redlich verdient und eine schöne Geschichte am Rande ist auf jeden Fall auch, dass die Oberstdorfer Karl Geiger und Katharina Althaus zusammen im Mixed auf ihrer Heimschanze diesen Titel feiern dürfen. Also eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Und die von Gernot Clement eben angesprochenen Protagonisten, die wollen wir natürlich auch noch zu Wort kommen lassen. Katharina Althaus und Karl Geiger im Kurzinterview mit dem DSV.
Ein Satz, Katharina Althaus, zu deinen beiden Sprüngen. Mixed-Wettbewerb.
Ja, ich konnte meine besten Sprünge heute zeigen. Ich freue mich einfach riesig, das daheim bei der WM. Wahnsinn.
Karl, Fazit zu dem Titel.
Ja, unglaublich. Also heute sind wir alle über uns hinausgewachsen. Wir haben jeder für sich wirklich einen unglaublichen Job gemacht. Und dass wir hier Gold gewinnen können, hätte keiner gedacht. Und wir sind unglaublich stolz.
Gold vor Norwegen und Österreich, also für das deutsche Mixteam. Und für Karl Geiger war es ja schon die zweite Medaille bei der WM. Er hatte ja zuvor schon von der Normalschanze Silber geholt, nach einem ziemlichen Formtief im Anschluss an seinen Skiflug-WM-Titel. Aber zu den Höhepunkten, da ist Karl Geiger auf jeden Fall auf den Punkt topfit. Zwei Medaillen also nach den ersten Wettkämpfen. Wie fällt denn da das Zwischenfazit aus deutscher Skisprungsicht aus? Gernot Clement vom Flugshow-Podcast.
Ja, insgesamt bin ich der Meinung, dass man aus DSV-Sicht sehr zufrieden sein kann mit der Zwischenbilanz bei dieser nordischen Ski-WM im heimischen Oberstdorf nach den Normalschanzenwettbewerben. Da können die beiden Bundestrainer Stefan Horngacher bei den Herren und Andi Bauer bei den Damen wirklich zufrieden sein. Karl Geiger, der zuletzt ja immer mit bisschen schwächeren Sprüngen zu kämpfen hatte, ist pünktlich zur Weltmeisterschaft in Form gekommen, hat in Rüschnow nochmal dieses nötige Selbstvertrauen getankt und feiert dann die Silbermedaille vor der Haustüre im Normalschanzen-Einzel der Herren. Also das wirklich eine ganz, ganz tolle Leistung. Markus Eisenbichler war ein wenig vom Windpech verfolgt, aber da soll man nicht zu hart mit ihm ins Gericht gehen. Er hat ja noch die Großschanze vor sich. Bei den Damen ist es so, dass Katharina Althaus als Zehnte im Einzel schon eine gute Leistung gezeigt hat. Es hat sich so ein bisschen angebahnt, dass die DSV-Springerinnen nicht unbedingt zu den Favoritinnen zählen. Auch im Team hat es mit Platz 5 leider nicht zu einer Medaille gereicht. Und was man bei den Damen auf jeden Fall auch noch erwähnen muss, ist, dass Carina Vogt, die bereits in Falun und in Lahti Gold geholt hat im Einzel, noch immer auf dem Weg zurück ist nach einer schweren Knieverletzung und deshalb im Teamwettbewerb nicht mit dabei war. Wenn Carina Vogt mit dabei gewesen wäre in Topform, dann hätte das Ergebnis bei den Damen im Team auch bestimmt anders ausgesehen. Bei Katharina Althaus, da muss man vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Sie hat ja in Seefeld 2019 bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft die Silbermedaille geholt. Aber sie ist ganz einfach in diesem Winter nicht in dieser Topform. Sie hat sich jetzt vielleicht im Mixed mit dieser Goldmedaille dieses nötige Selbstvertrauen geholt, dass es auch auf der Großschanze klappt. Aber da muss man ganz einfach abwarten. Aber insgesamt würde ich sagen, nach den Normalschanzenwettbewerben zwei Medaillen, einmal Gold und einmal Silber. Da kann man aus DSV-Sicht auf jeden Fall zufrieden sein.
Vielen Dank an Gernot Clement vom Flugshow-Podcast. Den solltet ihr auf jeden Fall abonnieren. Dann seid ihr in Sachen Skispringen immer bestens informiert. Könnt ihr hören auf meinsportpodcast.de oder natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Flugshow-Podcast. Unbedingt merken. Vielen Dank, Gernot.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben natürlich auch ein paar Tipps für euch.
Fällt heute aber sehr kurz und knackig aus. Premier League haben wir zum Beispiel heute natürlich zu bieten. Da gibt es FC Everton gegen den FC Southampton. Und wir haben La Liga, 25. Spieltag. Da treffen Real Madrid und Real Sociedad San Sebastian aufeinander. Und natürlich haben wir in der zweiten Bundesliga auch noch das Derby.
Ja.
St. Pauli gegen den HSV.
Das wird zumindest für alle Norddeutschen ein Fußballfest. Wir gucken auf den 22. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. Die Adler Mannheim spielen gegen die Nürnberg Ice Tigers und die Eisbären Berlin empfangen die Grizzlies aus Wolfsburg.
Also die Hamburger, ne? Sowas wie das Schalke der zweiten Liga. Nächstes Jahr sehen sie sich vielleicht beide oder treffen sie sich in der Relegation oder steigt der HSV auf? Kurzer Tipp von dir.
Uiuiui. Nein, ich glaube diesmal schafft der HSV, die steigen auf und sie müssen nicht in die Relegation. Davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus.
Ja, und wenn, treffen sie auf jeden Fall nicht auf Schalke. Davon gehe ich
nicht
mal
Schalke,
ganz stark
Schalke
aus.
Schalke bleibt 18. Die gehen direkt runter. Da gibt es nichts mit Relegation.
Auch.
Köln.
Die gehen runter und wir kommen wieder. Morgen nämlich. Stand jetzt.
7:07 sind wir wieder für euch da. In der Zwischenzeit sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Rezensiert gerne oder besternt uns gerne bei iTunes und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Wir sagen bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.